zu sein ist oft nützlich, aber man muss nicht alles wissen.
Ich bürge dir für Diskretion. Mit Rücksicht auf den Opa schon. Er glaubt bereits an 50 Jahre, dass er für mich der Erste war.
Hauptsache ist doch, man behält den Überblick.
ORF Radio Salzburg, die Nachrichten. Es ist 19 Uhr.
Rekordstau in Salzburg. Fußball. Frankreich erobert Platz 3 in der Nations League. Die Nachrichten mit Paul Kanker. Heute hat es den bisher größten Verkehrskollaps in Salzburg gegeben. Die Autos haben auf einer Länge von 46 Kilometer gestaut, ausgelöst durch das verlängerte Pfingstwochenende und die Tunnelbaustelle auf der Tauernautobahn. Die Autokolonne hat stundenlang von Golling in Salzburg bis fast zum Chiemsee in Bayern zurückgereicht. Aus Salzburg, Andreas Mayer.
Im Lauf des Vormittags wächst der Stau heute kontinuierlich an und erreicht zum Mittag seinen Höhepunkt. Mit 46 Kilometern von Neukirchen in Bayern auf der deutschen Autobahn A8 bis zur Tunnelbaustelle bei Golling auf der Tauernautobahn. Ein Stauchaos in diesem Ausmaß hat es in Salzburg noch nie gegeben, schildert ÖMTC-Verkehrsberater Gerd Hollitscher.
Die Leute dran durch, die sind unlocker, die stehen stundenlang im Stau. Das hat es eigentlich noch nie gegeben, weil dadurch der Tunnel ja einspurig ist und so viel Verkehr kommt, das nimmt die Autobahn immer auf.
Nicht nur auf der Autobahn, auch auf der Ausweichroute der B159 kommt der Verkehr bereits in der Früh zum Erliegen. Am Nachmittag wird der Rückstau dann weniger. Auf der Tauernautobahn wirkt sich das aber nach wie vor nicht aus. Für die kommenden Stunden erwartet der Stauberater eine weitere Staunacht. Morgen soll sich die Verkehrssituation laut Experten dann langsam entspannen.
Die gestrige Fahrt eines Irakers in einer Menschengruppe in Passau ist Absicht gewesen. Die bayerische Polizei teilt mit, die Tat sei offenbar durch einen Sorgerechtsstreit ausgelöst worden. Durch die Fahrt sind 5 Menschen verletzt worden, darunter die Frau und die 5-jährige Tochter des Mannes. Auch alle Opfer stammen aus dem Irak. Der Fahrer ist in Haft. Die umstrittene Hilfsorganisation GCHF, Gaza Humanitarian Foundation, hat offenbar erstmals Lebensmittel direkt an Palästinenser verteilt. Nach israelischen Medienberichten sind mit 20 LKW Hilfsgüter verteilt worden, um die Verteilzentren zu entlasten. Zuvor sollen nach palästinensischen Angaben 5 Menschen nahe einem Verteilzentrum von israelischen Soldaten erschossen worden sein. Die israelische Armee spricht von Warnschüssen, bei denen es Verletzte gegeben habe. Am Freitag hatte die GHF ihre Verteilzentren in Gaza vorerst geschlossen. Diese seien überlastet, außerdem gäbe es Drohungen der Hamas. In der Fußball Nations League erobert Frankreich Platz 3. Die Franzosen schlagen in Stuttgart Deutschland 2:0. Bernhard Kastler berichtet.
Ja, Superstar Kylian Mbappé bringt in Stuttgart die Franzosen in Führung. Der Stürmer von Real Madrid trifft kurz vor der Halbzeit mit einem Schuss im Strafraum. Goalie Ter Stegen kann den Ball nur noch an die Innenstange lenken. Den Gastgeber wird vom VAR ein Elfmeter und ein Tor aberkannt. Im Finish trifft dann Michael Olise nach einem schweren Abwehrfehler zum 2:0 Endstand. Das Finale steigt dann ab 21 Uhr in München zwischen Spanien mit Jungstar Lamine Yamal und Portugal mit Altmeister Cristiano Ronaldo live zu sehen in ORF 1.
Das waren die Nachrichten mit Paul Kanker. Und nun zum Wetter.
Überwiegend sonnig wird es morgen am Pfingstmontag sein. In Teilen Kärntens, der Steiermark und des Burgenlands allerdings wird sich die Sonne eher langsam durchsetzen. Nach einer bewölkten und unbeständigen, eine Zeit lang auch noch gewitterigen Nacht. Im Laufe des Tages kommen in allen Landesteilen zur Sonne auch Quellwolken. Die höchsten Temperaturen reichen von 17 bis 23, im Inntal bis 25 Grad. Vor allem in Niederösterreich wird anfangs lebhafter bis starker Wind aus West bis Nordwest. So viel zum Wetter von Manfred Bauer.
Der Radio Salzburg Kultursonntag.
Karin Buttenhauser begrüßt Sie zu einer Sendung, die Elisabeth Orth gewidmet ist. Die Wiener Schauspielerin und Menschenrechtsaktivistin ist am 17. Mai im Alter von 89 Jahren gestorben. Sie war über Jahrzehnte auch eine Konstante der Salzburger Festspiele, hier nur einige ihrer Rollen. Im Jedermann spielte sie 1972 die guten Werke und Anfang der 90er Jahre den Glauben. 2014 gehörte sie zum Ensemble der Produktion »Die letzten Tage der Menschheit« von Karl Kraus, die im Festspielsommer 2014 achtmal auf der Halleiner Pernerinsel gezeigt wurde. Zur gleichen Zeit stand am Domplatz ihr Sohn Cornelius Obonja als Jedermann auf der Bühne. Elisabeth Orth zeigte großes sozialpolitisches Engagement gegen Antisemitismus und Ausländerfeindlichkeit. Sie war Präsidentin der Aktion gegen den Antisemitismus in Österreich. Neben einer großen Anzahl an relevanten Theaterpreisen erhielt Elisabeth Orth auch das österreichische Ehrenzeichen für Toleranz und Menschenrechte. In der kommenden Stunde ist Elisabeth Orth als Vortragende zu hören. Sie liest 4 Kurzgeschichten, 2 von der österreichischen Autorin Marlene Haushofer und 2 von der mexikanischen Autorin Angeles Mastretta. Es sind Geschichten über Frauen, die Entscheidungen treffen.
Der Entschluss. In der ersten Novemberwoche nahm sie eine Woche Urlaub und fuhr zu ihrem Sohn. Eine ziemliche Dummheit, wie sie sich selber eingestehen musste. Man besucht nicht ein Kind, das erst 2 Monate im Internat lebt und sich kaum eingewöhnt hat. Aber sie tat häufig derartige Dinge und war alt genug, um solche Anfälle, wenn schon nicht gelassen, so doch geduldig hinzunehmen. Sie gehörte nämlich zu den Leuten, die offenen Auges ins Unglück rennen, immer und immer wieder, und nie dazulernen. Diese ewige Wiederholung war nachgerade langweilig geworden. Sobald sie sich entschlossen hatte, irgendetwas zu tun, konnte nichts auf der Welt sie von dem Entschluss abbringen, am allerwenigsten sie selber. Sie entwickelte dann eine Härte gegen sich und andere, die jeden, der sie nicht sehr gut kannte, in Bestürzung versetzte. Dass es ihren 10-jährigen Sohn gab, war die Folge eines derartigen Entschlusses. Und ebenso, dass er plötzlich aus seinem warmen Nest gerissen und in ein Internat geschickt worden war. Dass es ihn gab, mochte gut oder schlecht sein, darüber nachzudenken, war sinnlos. Ihn so bald aus dem Haus zu geben, war ihr noch vor 3 Monaten richtig erschienen. Seit sie nämlich bemerkt hatte, dass dieses zarte, verletzbare Kind viel zu sehr an ihr hing. Was hatte man nach einer so bestürzenden Entdeckung zu tun? Man musste das Band zerreißen, ehe es langsam das Leben des Kindes drosselte. Das war ihr damals ganz unvermeidlich erschienen. Trotz der spärlichen und nichtssagenden Briefe, die kamen, wusste sie, dass er Heimweh hatte. Auch sie hatte einmal geglaubt, vor Heimweh sterben zu müssen, und war nicht gestorben. Seit 2 Monaten wagte sie nicht mehr, den Schulkindern nachzuschauen. Zu viele kleine Buben hatten die verdächtige Gewohnheit angenommen, sich für Sekunden in ihn zu verwandeln. Dann trat sie vom Fenster weg oder flüchtete in einen Hauseingang, bis die Bedrohung vorüber war. Manchmal weinte sie auch, aber nur ganz kurz. 1-2 Schluchzer. Es war einfach zu gefährlich, wirklich damit anzufangen. Wenn sie abends in ihrem Wohnzimmer las, ohne das Gelesene aufzunehmen, oder an einem monströsen Ding strickte, das nie ein Pullover werden würde, fing die Stille an, sich bedrohlich zu ballen und sie zu bedrängen. So war es wohl bei einem Verhör im grellen Scheinwerferlicht, wenn die Schläge auf einen niederprasseln, rechts und links und über den Mund und noch einmal und immer wieder. Diese Schläge waren gut und nützlich, denn je wütender die Bedränger zuschlugen, desto eher mussten sie ermatten. Nie wäre sie eingefallen zu flüchten oder auch nur das Radio einzuschalten und fremde Stimmen ins Zimmer zu lassen. Erst musste alles überstanden sein. Sie konnte es aushalten. Das Schlimmste aber war, dass sie nicht auch die Schläge auf sich lenken konnte, die für einen anderen bestimmt waren, für einen, der noch nie geschlagen worden war und von dem sie nicht wissen konnte, wie er es ertrug. Als die Angriffe endlich alarmten, wurde auch sie schwach und fasste jenen Entschluss, der ihr eine Stunde später schon dumm und verhängnisvoll erschien, den sie aber durchführen musste, weil er nun einmal gefasst war. So kam es also, dass sie eines Tages im Zug saß, zwischen Wiedersehensfreude und Ärger hin und her gerissen. Die Landschaft vor den Fenstern wandelte sich von der Ebene zum Hügelland und gegen Abend zum Gebirge. Auf den Wiesen standen und lagen wiederkäuernde Rinder. Es war mild, fast warm, und kein Reif hatte die Grasstoppeln verbrannt. Und über den Wiesen loderten rot, orange und gelb die großen Wälder. Das Internat lag im Bergland, fern von Staub und Gestank der Großstadt. Gerade das Richtige für ein zartes und ein wenig verwöhntes Kind. Hier würde sich ihr Sohn erholen und bei guter Luft und viel Sport im Freien groß und kräftig werden. Es war natürlich dummes Gewäsch, an das sie keine Minute glaubte. Kein Mensch war je von guter Luft und Sport groß und gesund geworden. Was ein Kind wirklich brauchte, waren Liebe und Geborgenheit, anständiges Essen und ein Mensch, der sich um seine Schuhe, Kleider und Aufgaben kümmerte, der es am Abend zudeckte und ihm gute Nacht wünschte. Der Zug schien jetzt zu kriechen und hielt an den winzigsten Stationen. Gerädert und zerschlagen kletterte sie aus der unguten Wärme und den schlechten Gerüchen des Abteils auf den Bahnsteig und atmete tief in der nebligen, feuchten Dämmerung. Eine schmale, kleine Gestalt kam ihr zögernd entgegen und ein kaltes, weiches Gesicht berührte ihre erhitzte Wange. Dann traten sie hinaus auf die Straße und er führte sie zu ihrem Quartier. Er war recht schweigsam und schluckte jedes Mal laut, ehe er einen Satz herausbrachte. Im Gasthof zeigte es sich, dass man nur auf Sommergäste eingerichtet war, aber der Wirt stellte ihr eine Heizsonne in das Zimmer und benahm sich überhaupt sehr hilfsbereit und freundlich. Sie tranken Tee und aßen Brote dazu und schon nach einer Stunde musste er wieder ins Internat. So ging sie früh zu Bett, konnte aber unter dem feuchtkalten Federbett erst gegen Morgen einschlafen. Am Vormittag ging sie spazieren. Es gab nicht viel zu sehen, eine Konditorei, geschlossene Hotels und ein paar Auslagen voll geschmackloser Andenken. Dann aß sie in ihrem Gasthof viel zu fett und schwer und wartete auf ihren Sohn. Er kam um 2 Uhr und erst jetzt sah sie, wie zart er neben den anderen Buben aussah mit seinem blassen, kindlichen Gesicht und dem zu kurz geschnittenen Haar. Einen Augenblick lang war sie empört, dass man seine Frisur geändert hatte. Dann sagte sie sich, dass es in einem Internat eben gewisse Vorschriften geben musste. Aus irgendeinem Grund konnte sie sich aber gerade über diesen Punkt tagelang nicht beruhigen. Zu ihm sagte sie natürlich nichts darüber. Es schien ihm auch ganz gleichgültig zu sein, was man mit seinen Haaren anstellte. Er war sehr ernst und sie konnte ihm kaum ein Lächeln entlocken. »Sind sie ekelhaft zu dir?« »Nein.« »Hat man dich vielleicht geschlagen?« »Nein.« »Wird hier überhaupt geschlagen?« »Ein Zögern. Gelogen hatte er nie.« »Manchmal. Und hast dich. Aber mich nicht, mach dir keine Sorgen. Mich nicht.« »Hast du schon Freunde?« »Noch nicht. Sicher werde ich welche finden. Bestimmt.« Sie hörte auf zu fragen. Etwas zwang sie, ihn zu trösten, obgleich oder weil er keinen Trost verlangte. Es ist doch nur zu deinem Besten. Hier lernst du dich durchsetzen. Das muss man lernen, sonst ist man verloren. Verstehst du? Für mich ist es doch genauso schwer. Wir müssen es gemeinsam durchstehen. Und plötzlich wusste sie, wie falsch das alles klang. Er schwieg. Aber das graue Augenpaar unter den langen Wimpern sagte, »Lüg nicht, Mama. Für dich ist es nicht so schlimm. Du bist groß und niemand darf dich anbrüllen. Du musst dich nicht mit eiskaltem Wasser waschen. Du isst gutes Essen und hast ein weiches Bett. Ich bin ganz allein. Du hast mich weggeschickt. Reden wir nicht mehr darüber.« Sie wusste nichts mehr zu sagen. »Gehen wir spazieren«, schlug er schließlich vor. »Um 4 Uhr muss ich in die Studierstunde.« Sie gingen spazieren. Auf Wiesenwegen, über Waldsteige und einen Bach entlang. Brav trabte er an ihrer Seite und wurde nur munterer, wenn er einen Hund oder eine Katze entdeckte. Während er die Tiere streichelte, wurde sein Gesicht wie früher, offen und liebevoll. Er war ganz dem Genuss hingegeben, das weiche Fell unter den Händen zu spüren. Am Abend drehte sich der Wind und nachts fing es an zu regnen. Und es regnete die ganze Woche bis zu ihrer Abreise. Gleich wurde es empfindlich kalt. Sie saßen in der dunklen Wirtsstube oder in ihrem Zimmer bei der Heizsonne. Er hatte jetzt die Erlaubnis erhalten, bei seiner Mutter zu lernen. Und sie fragte ihn seine Aufgaben ab, wie früher einmal. Und jeden Tag gingen sie spazieren und streichelten nasse Hunde und Katzen. Jetzt war sie nicht mehr so sicher, dass ihre Reise ein Fehler gewesen war. In dem kahlen Gasthauszimmer, vor ihrem aufgeschlagenen Bett, saßen sie an einem Tischchen, das bedenklich wackelte, obgleich sie jeden Tag versuchte, es ein wenig standfester zu machen, bei Tee und Gebäck. Sie redeten von allen möglichen Dingen. Oft las er ihr aus Mickey-Maus-Heften vor und konnte wieder lachen, wie zu Hause. Über das Internat redeten sie nie mehr. Am letzten Tag kaufte sie noch Obst und Schokolade für ihn und er lächelte nachsichtig und sie wusste, er würde hingehen und es mit anderen heimwehkranken Kindern teilen, vielleicht mit jenen Unseligen, die geprügelt wurden. Sie war ganz sicher, ihn würde man nicht schlagen. Er hatte es verstanden, sich mit einem Hauch von Unantastbarkeit zu umgeben. Einen unbeherrschten Augenblick lang war sie sehr stolz auf ihr Kind. Am Nachmittag, ehe er zurück musste, sie hatten nur einen triefenden Bernhardiner gestreichelt, fragte sie ihn, erstaunt über ihre eigenen Worte, »Soll ich dich mitnehmen? Du kannst schließlich auch daheim in die Schule gehen.« Er sah sie an, und sie war entsetzt über die Grausamkeit ihrer Frage. Sein Kind zitterte ein bisschen, dann sagte er atemlos, »Es hat keinen Sinn, Mama, ich muss jetzt schon hierbleiben.« In dieser Nacht schlief sie tief und erschöpft. Am Morgen fuhr sie ab, zu einer Zeit, in der er schon in der Schule war. Zu Weihnachten durfte er wegen einer Scharlachepidemie nicht heimfahren und sie konnte ihn nicht besuchen. Erst zu Ostern kam er nach Hause. Sie hatte vor dem Wiedersehen vor Freude und Angst gezittert. Er schien ein wenig verwahrlost und ungewaschen, es fehlten ihm 3 oder 4 Knöpfe. Offenbar kümmerte sich niemand um diese Dinge. Aber auf seinen Wangen lag ein rötlicher Hauch und er war ein großes Stück gewachsen. Diesmal gab es keine Verlegenheit zwischen ihnen. Er war sehr lebhaft und erzählte viel von seinen Lehrern und von 2 oder 3 Buben, die sichtlich im Begriff waren, seine Freunde zu werden. Obgleich er über verschiedene Missstände im Internat murrte, in einer sehr fremdartigen und komischen Ausdrucksweise, schien er sich schon eingelebt zu haben. Er war widerspenstiger als früher, weigerte sich entschieden, eine Mütze aufzusetzen und behandelte seine Mutter mit liebevoller, aber manchmal ungeduldiger Nachsicht. Und wenn sie abends beisammen saßen und plauderten oder lasen, wusste sie, er langweilt sich schon ein bisschen und denkt an seine Freunde. Sehr schnell hatte sich das verhängnisvolle Band gelockert. Jetzt war sie keine Gefahr mehr für ihren Sohn. Er war wieder weggefahren und sie blieb allein. Sie dachte, ich war ein Narr. Ich habe mich um etwas gebracht, das mir alles bedeutet hat. Nur so, aus einem plötzlichen Einfall heraus. Es war dumm, das Internat und seine Freunde zu hassen. Dazu gab es ja Internate und Freunde, um die Söhne von den Müttern zu befreien und das Band zwischen ihnen zu zerreißen. Ein grausames, aber notwendiges Ritual. Aber sie konnte nichts tun gegen diesen Hass, der sie jetzt überschwemmte. Schwarz und bitter. Zitternd umklammerte sie die Sessellehne, aber es war gar nicht die Sessellehne, sondern ihr eigener verdammter Hals, den sie so leichtfertig in die Schlinge gesteckt hatte. Und endlich musste sie lachen. Es klang ein wenig merkwürdig, aber es war entschieden ein Lachen. Sie ließ den Sessel los, rieb ihre weißen, schmerzenden Finger, nannte sich eine dumme Kuh und ging in die Küche, um Tee zu kochen. Das war die Zukunft. Tee trinken und auf der Straße wegschauen, wenn die Buben in die Schule laufen. Am Abend ein Buch, Theaterbesuch mit Freunden, Gäste, Reisen, Arbeit. Eben alle diese Dinge, die nichts bedeuten.
Elisabeth Orth las »Der Entschluss« von Marlen Haushofer. Die Musik dieser Sendung kommt vom Duo Wiener Blond.
Regenwetter, Sonnenschein,
wurscht, ich brauch keinen Führerschein.
Und bleib mal zusammen.
Morgen geh ich vielleicht raus.
Lieferservice, Pizzamann.
Lauwarm ist mir besser dran.
Trinkgeld geben wir 10%.
Budgetloch wieder eklatant.
Viele Tage hat er mein.
Und es sind erst 10 vorbei.
Die Zeitung schreibt, es ist er grau.
Geschneit mir das Sudoku raus.
Stürme, Beben und Beschwerden der gequälten Atmosphäre.
Mach mal gleich das Fenster zu, dann haben wir wieder unsere Ruhe.
Na, ich muss sagen, das motiviert mich jetzt eigentlich nicht so wirklich. Dann bleiben wir doch lieber gemütlich daheim. Gruppe, die ihn versteht. Also schauen wir mal, dann singen wir. Nationalratskammerspiele,
lustig sind's und ziemlich viele.
Parteiprogramm nach Kabarett,
ein guter Wein, ein guter Schmäh.
Kein Defizit mehr im Budget,
privatisiert die ÖBB.
Mehr zu spät kommt mal die Zahlen,
rot bis zu den Landtagswahlen.
Zu tief ins Portemonnaie gegriffen,
alles wieder frisch gestrichen.
Zu viel arm, zu wenig reich,
Statistik macht uns alle gleich.
Kein Urlaub im Vierjahresplan, besser noch Ressourcen sparen.
Ab zur Burnout-Prävention, das reduziert den Stundenlohn.
Na, ich muss sagen, das motiviert mich jetzt eigentlich nicht so wirklich. Da bleiben wir doch lieber gemütlich daheim. War vom zu verdorben, kriegen wir ja all aber nur Anzug. Auf Kleidung, auf Wörter, die ich nicht versteh. Also schauen wir mal, dann sehen wir. Politisch stirbt die Ideologie in der Urne oder nie. Drum gehen wir lieber nimmer weg. Hinter uns ja wer ein Haxer stört.
Aber ja, so sind's die Leute, wieder keine Gage hat. Ja, ja, die Kunst ist des Lebens Schule und teuer die Studentenbude.
Na, ich muss sagen, das motiviert mich jetzt eigentlich nicht so wirklich. Da bleiben wir doch lieber gemütlich daheim. Weil vom zu verdorben kriegen wir ja all aber nur Anzug. Auf Kleidung, auf Wörter, die ich nicht versteh. Also schauen wir mal und dann sehen.
Die Zeit. An einem der ersten Septembertage des Jahres 37 ging sie zu ihrem ersten Rendezvous. Sie war gerade 18 geworden und sollte im Frühling ihre Reifeprüfung ablegen. Eigentlich hätte sie auch diesen Nachmittag besser hinter den Büchern verbracht, aber sie hatte genug davon, bis zum Halse. Sie lernte ziemlich leicht, wusste aber nicht wozu und machte sich auch nie Gedanken darüber. Ihre Eltern hatten vor Jahren beschlossen, sie aufs Gymnasium zu schicken. Und das hatte sich entschieden als vorteilhaft für sie erwiesen. Solange sie nämlich zur Schule ging, wagte ihre Mutter nicht, sie mit Hausarbeiten zu belästigen. Sie brauchte nur zu sagen, ich muss noch 5 Seiten Vokabeln lernen. Und sie konnte sicher sein, die nächsten Stunden ungestört in ihrem Kabinett bei einem Liebesroman verbringen zu können. Übrigens hatte sie längst beschlossen, niemals so dumm zu sein wie ihre arme Mutter, die den ganzen Tag kochen, aufräumen, abwaschen und nähen musste und schon sehr abgearbeitete und hässliche Hände hatte. Es war ein warmer Tag und alle Farben schienen leuchtender als sonst. Sanfter goldener Glanz lag um die grauen Häuser und um die Türme der Votivkirche. Während sie so dahinlief, spürte sie heftiges Verlangen, einen Hydranten oder eine Plakatsäule zu umarmen. Ein Verlangen, das vor ungefähr einem Jahr zum ersten Mal aufgetreten war. Es war sicher an der Zeit für sie, diese Gegenstände mit einem lebenden Objekt zu vertauschen. Sie bildete sich ein, in den betreffenden jungen Mann verliebt zu sein, und das stimmte auch. Was sie nicht wusste, war, dass sie sich in jeden anderen jungen Mann genauso hätte verlieben können. Aber das konnte sie nicht wissen und hätte es auch keinem Menschen geglaubt, eingekapselt in ihre Jugend, in ein Gefängnis aus festem Fleisch, das keinen Strahl der Wirklichkeit in sie eindringen ließ. Sie hörte leises Rascheln. Das war der Taftunterrock an den seidenbestrumpften Beinen. Sie besaß nur einen eleganten Unterrock und nur ein paar Seidenstrümpfe. Eine bedauerliche Tatsache, mit der sie sich nie abfinden konnte. Überhaupt war es ganz unerklärlich, ein Irrtum des Schicksals oder so etwas, dass sie nicht die Tochter reicher, vornehmer Leute war. Aber dies würde sich demnächst ändern. Wie, wusste sie allerdings noch nicht und war geneigt, auf ein Wunder zu hoffen. Der warme Wind, der in kurzen, heftigen Stößen daherkam, zerrte an ihrem Haar und lockerte die Rolle, die sie im Nacken gedreht hatte. Alle jungen Mädchen trugen diese Rolle, eine sehr unkleidsame Frisur. Sie träumte davon, sofort nach der Matura das Haar lang und wallend auf die Schultern niederfallen zu lassen. Als sie in eine Querstraße einbog, kam der Wind unversehens von hinten und schob den Rock über ihre Kniekehlen. Es war, als fasse eine heiße Hand um ihre Beine. Sie errötete, spürte es und ärgerte sich darüber. Plötzlich war sie überzeugt davon, dass jeder Mensch sie anstarrte, und deshalb errötete sie noch heftiger. In Wirklichkeit starrte ein einziger Mensch sie an, ein alter Straßenkehrer, und der sah sie gar nicht, weil er nämlich angestrengt darüber nachgrübelte, wo er seine letzte Zigarette verloren haben mochte. Sie sah auf die Uhr, eine billige Schulmädchenuhr, und seufzte. Es war unmöglich gewesen, früher wegzukommen. Ihre Mutter war schrecklich wachsam in mancher Hinsicht. Sie hatte ohne dies lügen müssen. Nicht, dass ihr das etwas ausgemacht hätte, sie log oft und mit einer gewissen Meisterschaft und verspürte niemals Gewissensbisse. Nur auf diese Weise konnte sie ein halbwegs angenehmes Leben führen, und das stand ihr ja wohl zu. Ihre Eltern waren bestimmt recht anständig zu ihr, aber es war das die Pflicht aller Eltern, und sie nahm es gar nicht richtig wahr. Sie sah auch nie, dass sie Sorgen hatten, dass die Wohnung immer schäbiger wurde und dass Mutter in letzter Zeit kränkelte. Ganz am Rande hörte sie Gespräche und Streitereien über Politik, wirtschaftliche Misere, Krankheit und den Tod älterer Leute. Es schien eine ganze Menge alte Leute rundum zu sterben oder krank zu sein. Gewiss sehr traurig, aber sie ging das gar nichts an. Es berührte sie nicht, drang niemals durch die Wolke, in deren Mitte sie schwebte. Es gab zwei Wirklichkeiten. Ihre kleine Schulmädchenwelt mit Prüfungssorgen, Tratsch, Schwärmereien und kleinen Bosheiten und eine fantastische Traumwelt, in die sie sich fallen ließ, sobald sie allein war. In der Schulmädchenwelt gab es zur Unzeit auslaufende Füllfedern, Schuppen auf den schwarzen Schulmänteln, Pickel im Gesicht und den scharfen Geruch von 30 jungen Weiblichkeiten in einem schlecht gelüfteten Raum. In der Traumwelt gab es keinerlei Gerüche. Die Mädchen besaßen keine deutlichen Arme und Beine, nicht einmal einen nennenswerten Rumpf. Vom Brustansatz abwärts waren sie nur prächtige Kleiderständer. Aber alle hatten sie herrliche blaue oder schwarze Augen, groß wie Mokkatassen, goldblonde tizianrote oder schwarze Locken, herzförmige rote Münder, eine Haut wie Alabaster oder Elfenbein. Die Männer waren weniger deutlich. Sie waren nur groß und schlank und nahmen gelegentlich die Züge eines Schauspielers oder eines Lehrers an, sehr veredelt natürlich. Im Übrigen hatten sie nichts zu tun, als den märchenhaften Mädchengeschöpfen ihre Liebe zu gestehen, sie unter größten Gefahren zu erobern und sie mit Rosensträußen und Geschenken zu überschütten. Ältere Leute, Kinder, Tiere und Pflanzen gab es nicht in dieser Welt. Gebäude und Wohnungen nur verschwommen als Kulissen, prächtig und vornehm, aber ganz undeutlich. Und in dieser Welt stand die Zeit still. Sie lief jetzt beinahe und hörte das Klappern ihrer Absätze auf dem Pflaster. Dann überquerte sie den Ring und bog in die Schottengasse ein. Es war 4:10, und sie ging jetzt absichtlich langsam. 15 Minuten sollte man einen jungen Mann immer warten lassen. Zumindest behaupteten das ihre Freundinnen. Es war wirklich an der Zeit, ein Rendezvous zu haben. Die anderen lächelten schon mitleidig über sie. Na, ab morgen würde sie endlich auch mitreden können. Sie trocknete ihr Gesicht mit dem Taschentuch. Die Luft war warm und trocken. Wüstenwind, dachte sie und fand es besonders aufregend, ihr erstes Erlebnis bei Wüstenwind zu haben. Dann trat sie in den Hausflur und lauschte, ob jemand die Stiege herunterkam. Nichts regte sich, das Haus schien zu schlafen. Hier war es kühl wie in einer Gruft. Im Dämmerlicht waren nun plötzlich die Gestalten der Traumwelt um sie. »Bleib bei uns«, flehten sie. »Wir geben dir alles, was du brauchst. Geh nicht in die hässliche Welt der Großen.« Sie schüttelten ihre langen Locken, hatten Tränen in den riesigen Augen und rangen lilienweiße Hände. Sie spürte Unruhe und Angst, und einen Augenblick lang wünschte sie nichts als heimzulaufen. Aber dann siegte die Neugierde. Die Gestalten zogen sich in die Dunkelheit zurück, zerflossen in nichts. und sie stand wieder allein in dem düsteren Hausflur. Jetzt konnte sie wirklich nicht länger warten. Gemessenen Schrittes trat sie aus dem Haustor und überquerte die Straße, die hässliche Tasche eng an sich gepresst. Und dann sah sie den jungen Mann hinter einem Fenster der Konditorei. Am liebsten wäre sie jetzt nach Hause gelaufen. Er sah so anders aus, als sie ihn in Erinnerung hatte, ganz wie ein gewöhnlicher Mensch. Aber da hatte er sie erblickt und sprang von seinem Platz auf. Nun blieb ihr nichts mehr übrig, als ihm entgegenzugehen. Als sie ihm die Hand reichte, fing eine Uhr zu ticken an. Langsam erst, dann immer schneller und schneller, zum rasenden Heulton einer Sirene anschwellend und schließlich so schnell, dass sie unhörbar wurde. An einem Tischchen der Konditorei in der inneren Stadt saß eine Dame in mittleren Jahren. Sie aß geistesabwesend ein Stück Cremetorte. Es war an einem der ersten Septembertage des Jahres 65. Wenn man sie näher betrachtete, sah man, dass sie einmal sehr hübsch gewesen sein musste. Sie sah noch immer recht gut aus. Dichtes, dunkel gefärbtes Haar. Das Gesicht sehr gepflegt und dezent geschminkt. Das alles hätte man sehen können, aber niemand sah es. Selbst wenn sie zwei Nasen im Gesicht getragen hätte, wäre es nicht weiter aufgefallen. Die jungen Leute um sie herum blickten über sie hinweg, als wäre sie gar nicht vorhanden. Sie dachte an ihren Mann, der seit Jahren mit einer anderen Frau lebte, an die Tochter, die ins Ausland geheiratet hatte und sich nicht um sie kümmerte. Und heute hatte sie auch noch ihren Freund verloren. Er war viel jünger als sie. Und sie war ihm nicht böse. Schließlich war es ohne dies für sie nur eine einzige Anstrengung gewesen, junge Frau zu spielen und nie müde sein zu dürfen. Nein, sie trauerte nicht um ihn. Was sie schmerzte, war nur verletzte Eitelkeit. Sie hob die Hand und sah auf ihre Uhr, eine winzige, kostbare Uhr, an einer weißen, langfingerigen Hand mit langen Nägeln. Sie betrachtete diese Hand und merkte, dass es eine alte Hand war. Welkes Fleisch, blaue Adern unter einer leicht zerknitterten, dünnen Haut. Was war mit ihr geschehen? Eben noch war sie jung und hübsch gewesen. Sie dachte an die Wärme und Fröhlichkeit, die das Begehren in den Augen der Männer in ihr geweckt hatte. Die Wärme und Fröhlichkeit hatten sie verlassen und es gab nichts mehr, was sie zu neuem Leben erwecken konnte. Sie sah in den Taschenspiegel und stellte sich vor, was ihr junger Freund beim Anblick dieses kunstvoll bemalten, welken Gesichts gedacht hatte. Dieser Schlag war unerträglich und sie hörte auf zu denken. In wirrem Verlangen nach Zärtlichkeit und Süße bestellte sie ein zweites Stück Cremetorte. Dann griff sie nach dem Buch, das sie in ihrer Leihbücherei ausgewählt hatte, und blätterte darin. Und der alte Traum stand wieder auf, streckte die Arme aus und zog sie in sich hinein. Da waren sie wieder, Augen groß wie Muckertassen, rote Münder, seidige Locken, Alabaster und Elfenbein, ewige Jugend und Schönheit. Sie ergab sich. Jene andere Welt war unerträglich. In Wahrheit hatte sie sich dort nie daheim gefühlt. Vor einer undeutlichen Kulisse aus Marmor, edlen Hölzern, Samt und Seide verwandelte sie sich in eine der zauberhaften Gestalten, glitt einem Reigen süßer Abenteuer entgegen und merkte nicht, dass flüssige Kaffeecreme auf ihre Seidenbluse tropfte. Und die Zeit stand wieder still.
Elisabeth Orth las Die Zeit von Marlene Haushofer. Musik jetzt wieder von Wiener Blond, hier mit einer Hymne an Wien.
Du bist keine Stadt, eigentlich bist du ein Museum. Dein Ruf ereilt dir nach und nicht voraus. Du hast die Flexibilität von meinem Fließbandgerät und manchmal hält man das ja eigentlich kaum aus. Aber mir geht's da so wie jedem echten Wiener. Und mit den Jahren lernt man vieles zu verzeihen. Wenn in der U-Bahn einer lauthals in sein Handy schimpft, dann weiß ich ja, hier bin ich daheim. Wien, Wien, nur du allein darfst zu mir so goschert und grantig sein, weil du bist jedem guten Ratschlag stets erhaben.
Deine Arroganz ist nüchtern selten zu ertragen. Und trotzdem bist du mir ein echter Freund und ich zieh vor dir meinen Hut. Weil du bist vollkommen out, aber du stehst dazu. Ja, wie der letzte Kaiser bist du.
Geht den Wienern einmal blöderweise der Treibstoff aus, wären's rabiat, denn ohne Wein trocknet man aus. Dort beim Wirten zum Verschierten brennt ein Lamperl, geh mal rein. Wann er zusperrt, sind wir bös und gehen nach Haus.
Ständig leichte Unzufriedenheit, weil uns der Alltag nimmer gefreut. Wir nehmen uns die Zeit zum Ranzen.
Der Grund dafür erschließt sich nicht, weil diese Stadt doch für sich spricht. Sie ist eh so leer und hier komm, geh mal tanzen.
Wien, nur du allein darfst zu mir so koscher und grantig sein, weil du bist jeden guten Ratschlag stets erhaben. Deine Arroganz ist nüchtern selten zu ertragen. Und trotzdem bist du mir ein echter Freund und ich zieh vor dir meinen Hut, weil du bist vollkommen out, aber du stehst dazu. Ja, Wien, der letzte Kaiser bist du. Bis zu dem Tag, an dem deine Fiaker nimmer vorn und die Geigen nimmer wohl zerspülen zum nächsten Jahr. Bis das der letzte Würstler schließt und ein Kebabstandl wird und sich der Sacker für dein Kackerflächendecken etabliert. Weil ich dich kenn, weiß ich, das erleb ich nimmer. Weil es ist quasi für immer. Wien, nur du allein darfst zu mir so goschert und grantig sein, weil du bist jedem guten Ratschlag stets erhaben. Deine Arroganz ist nüchtern selten zu ertragen. Und trotzdem bist du mir ein echter Freund und ich zieh vor dir meinen Hut. Weil du bist zwar ständig besoffen, aber stehst dazu. Ja, Wien, der letzte Kaiser bist du. Oh, Wien, der letzte Kaiser bist du.
Musik von Wiener Blond und Texte gelesen von Elisabeth Orth. Das ist der Kultursonntag von Radio Salzburg. Es folgt Cristina Martinez, der mexikanischen Autorin Angeles Mastretta.
Cristina Martinez. Hübsch war Cristina Martinez nicht, aber irgendetwas an ihren dünnen Beinen und ihrer atemlosen Sprechweise muss es gewesen sein, das sie dennoch interessant machte. Nur hielten Pueblas heiratswillige junge Männer leider nicht nach interessanten Mädchen Ausschau. Und so wurde Cristina 20 Jahre alt, ohne dass ihr auch nur eine einzige sozial angemessene Freundschaft angetragen worden wäre. Als sie gar 21 wurde, waren ihre vier Schwestern sämtlich entweder glücklich oder unglücklich verheiratet, und auf Cristina lastete nun ständig die demütigende Aussicht, dass sie wahrscheinlich zur alten Jungfer werden würde. Nicht mehr lange, und ihre kleinen Neffen und Nichten würden sie die Sitzengebliebene nennen, und sie hegte Zweifel, ob sie das überstehen würde. Da trat, kurz nach ihrem Geburtstagsfest, auf dem ihre Mutter, als Cristina die Kerzen ausblies, in Tränen ausgebrochen war, ein gewisser Señor Arqueros auf den Plan. Eines Vormittags kam Cristina von einer Fahrt in die Innenstadt zurück, wo sie Perlmuttknöpfe und einen Meter Spitze eingekauft hatte, und erzählte, sie habe im Juweliergeschäft La Princesa die Bekanntschaft eines Spaniers aus sichtlich gutem Hause gemacht. In das Geschäft sei sie wegen der Brillanten im Schaufenster hineingegangen, und sie habe sich erkundigt, wie viel ihr Wunschtraum, ein Verlobungsring, koste. Den genannten Preis habe sie angemessen gefunden und sie habe sich nur beklagt, dass sie kein Mann sei und ihn sich nicht jetzt schon kaufen könne, um ihn irgendwann später einmal zu tragen. Männer dürfen den Ring schon vor der Braut haben. Ja, sie können sich die Braut sogar passend zum Ring aussuchen.
Wir hingegen müssen warten und immer warten. Manche verwarten so ihr Leben. Und andere wieder sind für ihr Lebtag mit einem Ring geschlagen, den sie gar nicht mögen. Findest du nicht auch? Fragte Christina ihre Mutter beim Mittagessen. Kind, hör endlich auf, mit den Männern zu hadern, ermahnte sie ihre Mutter. Wer soll denn für dich sorgen, wenn ich einmal tot bin? Ich? Zerbrich dir nicht den Kopf, Mutter. Ich sorge schon für mich selber. Am späten Nachmittag erschien ein Bote aus dem Juweliergeschäft bei ihnen und gab den Ring ab, den Christina sich angesteckt und an der ausgestreckten Hand unter ähnlichen Reden, wie sie sie am Mittagstisch bei ihrer Mutter geführt hatte, von allen Seiten bewundert hatte. Außer dem Ring wurde auch noch ein an Christina adressierter versiegelter Umschlag abgegeben. Beides schickte, mit dem Ausdruck seiner aufrichtigen Bewunderung und Verehrung, Herr Arqueros. Und er schrieb auch, wie sehr er es bedauere, nicht selbst der Überbringer sein zu können. Doch leider laufe sein Schiff schon morgen in Veracruz aus und um es rechtzeitig zu erreichen, müsse er noch am selben Tag und die ganze Nacht über reisen. Er hielt in dem Brief um ihre Hand an. Ihre Ansichten vom Leben, von Männern und Frauen, ihre bezaubernde Stimme, ihr freimütiger Gang haben mich in Bann geschlagen. Da ich auf Jahre hin nicht mehr nach Mexiko kommen werde, erlaube ich mir, Sie zu bitten, dass Sie zu mir nach Spanien kommen. Mein Freund Emilio Suarez wird demnächst bei Ihren Eltern vorstellig werden. Ich baue auf ihn und ich hoffe auf Sie. Freund Emilio Suarez hatte Christina in ihren Jungmädchenträumen beschäftigt. Er war 12 Jahre älter als sie und auch jetzt, wo Christina 21 war, noch immer ledig. Sein Reichtum war üppig wie ein Urwald im Regen, er selbst aber so unnahbar wie im Januar die Berge. Alle jungen Mädchen der Stadt hatten um ihn geworben, doch selbst die erfolgreichsten konnten sich nur rühmen, einmal unter den Arkaden mit ihm Eis gegessen zu haben. Bei Christina klopfte er nun an und trug ihr im Auftrag eines Freundes eine Fernheirat an, bei der er gern den abwesenden Bräutigam vertreten wollte. Christinas Mutter weigerte sich, ihrer Tochter zu glauben, dass sie den Spanier nur ein einziges Mal getroffen habe. Und Suarez war mit dem Bescheid, man werde es sich durch den Kopf gehen lassen, kaum aus der Türe. Da überschüttete sie Christina auch schon mit Vorwürfen, sich wie ein Flittchen benommen zu haben. Da ihr Kind sie aber so fassungslos ansah, bat sie es am Ende um Verzeihung und den Himmel, in dem ihr Mann weilte, um sein Einverständnis zu der Ungeheuerlichkeit, ihre Tochter einem Fremden und Ausländer zur Frau zu geben. Als Christina aus der ersten Überraschtheit und Beklemmung herausfand, betrachtete sie ihren Trauring und begann sofort zu trauern. Um ihre Schwestern, ihre Mutter, ihre Freundinnen, um ihre Wohngegend, die Kathedrale, den Platz davor, die Vulkane, den Himmel, den Truthahn in scharfer Kakaosoße, um die fleischbelegten Tortillas, um die Nationalhymne, die Straße nach Mexiko, das Grab ihres lieben Vaters, das getöpferte Kochgeschirr, den heißen Kakao aus frisch zerstoßener Schokolade, die mexikanische Musik, den Duft der Tacos, den San Francisco-Fluss, das Ferienhaus ihrer Freundin und die Pferdekoppeln ihres Onkels Abelardo, den Mond im Oktober und den Mond im März, die Februarsonne, ihr würdig getragenes Junggesellendasein und um Emilio Suarez, der sie ihr Leben lang gesehen und verdammt nochmal nie auf ihre bezaubernde Stimme und ihren freimütigen Gang geachtet hatte. Am nächsten Tag berichtete sie, den blitzenden Ring am Finger, Bekannten und Verwandten von der Nachricht. Ein halbes Jahr später wurde vor einem Pfarrer, einem Notar und vor Emilio Suarez Augen die Ehe mit Senor Arqueros geschlossen. Es gab eine Brautmesse, ein Bankett und einen Ball mit den dazugehörigen Abschiedsszenen. Und es wurde alles mit dem gleichen Eifer veranstaltet, als wäre der Bräutigam diesseits des Atlantiks. Es hieß sogar, es hätte schon lange keine so strahlende Braut mehr gegeben. 2 Tage danach schiffte sich Christina in Veracruz ein und nahm Kurs auf den spanischen Hafen, in den ihr Senor Arqueros, höflich wie er war, entgegenkommen wollte, um sie von dort in ihr neues Leben unter seinen Tanten im heimatlichen Valladolid zu geleiten. Aus Valladolid schickte Christina auch ihren ersten Brief. Darin schrieb sie, welches Heimweh sie habe und wie glücklich sie sei. Die Gegend schilderte sie nur knapp, das beengte Städtchen, die darum gedrängten Felder. Doch dafür legte sie ihrer Mutter ein Rezept bei, ein Braten in einer besonderen Rotweinsauce, der in Valladolid so gegessen würde, und für ihre Schwestern zwei Gedichte von einem gewissen García Lorca, die sie aufgewühlt hätten. Ihren Mann lernte sie im Zusammenleben als einen gewissenhaften und arbeitsamen Menschen kennen, der über das fremdartige Spanisch seiner Frau, ihre Geistergeschichten und ihr Entsetzen, dass hierzulande beim kleinsten Anlass auf Gott gepfiffen und ungeniert bei der heiligen Hostie geschworen wurde, immer wieder aufs Neue lachen konnte. Ein Jahr gingen Briefe hin und her, bis der eine eintraf, in dem Christina ihrer Familie den plötzlichen Tod von Señor Aqueros mitteilte. Der Brief war knapp gehalten und dem Anschein nach bar aller Gefühle. »Mein Gott, was muss sie leiden«, sagte ihre zweitjüngste Schwester, die zu heftigen Gefühlsausbrüchen und stürmischen Leidenschaften neigte. Alles verfiel in Trauer über Christinas Trauer und wartete darauf, dass Christina ihren ärgsten Schmerz verwinden und sich dann etwas näher über ihre Zukunftspläne äußern würde. Auch an einem Sonntag nach dem gemeinsamen Essen wurde darüber gesprochen, als plötzlich die Tür aufging und Christina hereintrat. Sie hatte für alle Geschenke mit, und ehe sie nicht verteilt waren, wurde sie von ihren Nichten und Neffen nicht freigegeben. Christina hatte rundere Waden bekommen und sie stöckelte auf hochhackigen schwarzen Schuhen, und schwarz waren auch Rock, Strümpfe, Bluse, Hut, Jackett und der Schleier, den hochzuschlagen sie noch nicht die Zeit gefunden hatte. Erst als die Bescherung zu Ende war, warf sie den Schleier samt Hut beiseite und sagte lächelnd, »So, da wäre ich wieder.« Vom gleichen Tag an war sie die Witwe Aqueros. Der Kummer, eine alte Jungfer zu sein, blieb ihr erspart, und sonstigen Anlass zu Kummer verscheuchte sie mit ihrem verstimmten Klavier und ihrer packenden Stimme. Man brauchte sie nicht lange zu bitten, sich ans Klavier zu setzen und etwas vorzutragen. Ihr Repertoire umfasste alle erdenklichen Walzer, Polkas, Arien und Pasodobles. Zu einigen Chopinschen Präludes verfasste sie auch Texte und besang darin vergangene Liebesgeschichten, von denen kein Mensch etwas wusste. War ihre Darbietung beendet? Ließ sie sich den Beifall aller Umstehenden gefallen, erhob sich vom Schemel, machte einen tiefen Knicks, streckte ihrem Publikum die Arme entgegen, zeigte mit ihren schönen, gealterten Händen erst auf ihren Brillantring, dann auf sich selber und sagte dann selbstbewusst, und eingemottet in Puebla. Nur Böswillige tuschelten, diesen Señor Aqueros habe es nie gegeben, sondern Emilio Suarez habe seinerzeit ein einziges Mal in seinem Leben geschwindelt. Gott wisse, mit welchen Mitteln ihn Christina dazu herumgekriegt hatte. Und das Geld, von dem sie behaupte, ihr Mann habe es ihr hinterlassen, stamme wahrscheinlich aus Schieberware, die sie in ihren Brautausstattungskoffern ins Land geschleust und versilbert habe. Genau weiß es keiner. Emilio Suarez und Christina Martinez waren jedenfalls bis an ihr Lebensende Freunde. Was ihnen schwer übel genommen wurde. Denn Freundschaft zwischen Mann und Frau ist ein zu kostbares Gut, als dass es einem verziehen würde.
Der Radio Salzburg Kultursonntag.
Kann aber warum und kann aber wieso? Warum bist du von dort und warum bin ich von da? Keiner weiß warum, keiner kann es recht verstehen. Manche haben's halt Arsch und andere haben's schön. Keiner weiß warum, nein, keiner weiß wieso. Wieso ist es auch so, dass du von dort bist und nicht von da? Warum weiß es keiner, keiner kann es irgendwie verstehen. Du hast dort den Kids am Song und wir haben's da so schön. Casablanca, Zigaretten, Feuerwerksraketten, goldene Manschetten. Und packe mit Tabletten. Warum hab ich das schon und warum machst du das nicht? Blöd. Wir wohnen in der Wohnung von der Mama. Das Taschengeld vom Papa, das ist der Spammer. Mit dem machen wir dann am Samstag haben wir zusammen. Jede Woche, weil wir wollen ja nichts versammeln. Wir wohnen in der Wohnung von der Mama. Das Taschengeld vom Papa, das ist der Spammer. Auf ein Navi und ein Zeit und ein Pyjama. Andere Leute haben von uns so ein Standard-Drama. Keiner weiß warum, keiner checkt, warum er das macht. Wir sind den ganzen Tag auf Facebook, sogar in der Nacht. Dass bei unserer Generation gleich die Wirtschaft kocht. Ist kein Wunder, wenn man so wie mir mit Wasser kocht.
Spül die nicht mit uns, spül die lieber mit deinem Leben. So ein Jahrgang wie den hat schon lang nimmer gegeben. Wir sind ein Inbegriff von Orientierungslosigkeit, was unser Lehrer vor früher besonders gefällt. Wir wohnen in der Wohnung von der Mama. Das Taschengeld vom Papa, das ist der Spammer. Mit dem machen wir dann am Samstag ein paar Zamba. Jede Woche, weil wir wollen ja nichts versammeln. Wir wohnen in der Wohnung von der Mama. Das Taschengeld vom Papa, das ist der Spammer. Auf ein Navi und ein seidenen Pyjama. Andere Leute haben von uns allen Standard-Drama. Drama. Ah, jeder hat schon gehört und keiner hat's vergessen. Keiner hat's verstanden, aber alle haben was gefressen. Weil ah, jeder weiß genau, dass man das zum Leben braucht. Wie ein Haus und ein Auto und ein Licht in der Nacht. Keiner will's gern lernen, aber es geht bergab. Solange keiner checkt, was das alles mit uns macht. Wir haben so viel zu messen, aber keiner wird's ab. Weil ah, jeder möchte gern haben, was kein anderer hat. Ein Villa am Meer, statt der Wohnung in Bayern. Super Körper fahren, Porsche und ein Trüffeldessert. Warum hast du das schon und warum hab ich das nicht? Blöd. Wir wohnen in der Wohnung von der Mama. Das Taschengeld vom Papa, das ist der Spammer. Damit wir machen dann am Samstag ein paar Zammer. Jede Woche, weil wir wollen ja nichts versammeln. Wir wohnen in der Wohnung von der Mama. Das Taschengeld vom Papa, das ist der Spammer. Auf dem Navi und am Samstag im Pyjama. Andere Leute von uns wollen Standard-Drama.
Wiener Blond, ein Wiener Duo bestehend aus Verena Dublier und Sebastian Radon. Tante Carmen, so heißt die folgende Kurzgeschichte der mexikanischen Autorin Ángeles Mastretta, gelesen von Elisabeth Ort.
Als Tante Carmen erfuhr, dass ihr Mann einem anderen weiblichen Duft und anderen weichen Armen verfallen war, da war er für sie augenblicklich gestorben. Schließlich lebte sie nicht umsonst 15 Jahre an seiner Seite. Sie kannte ihn in- und auswendig. Und auf der langen Liste seiner Tugenden und Fehler, die aufzählen zu wollen müßig wäre, war die Neigung, anderen Frauen nachzusteigen, bisher nicht vorgekommen. Das war ihm ja viel zu anstrengend. Dessen war sich Carmen sicher gewesen. Eine solche Mühe war ihm bis in die Seele zuwider. Es war schlicht unvorstellbar gewesen, dass ihr Mann es auf sich nehmen sollte, noch einmal, und sei es auch nur halbherzig, den Geburtstag und die Vorlieben und Abneigung einer anderen Frau herauszufinden. Er mochte seine Zeit damit verschwenden, Karten zu spielen oder die politischen Rahmenbedingungen der Politik zu verbessern. Er mochte sich damit ihretwegen sogar Nächte um die Ohren schlagen. Aber dass er zu einer anderen Frau ging, ihr zu gefallen suchte, ihr zuhörte, das war ganz ausgeschlossen. Und das eben war unerträglich. Trotzdem, geklatscht wurde in diesem Sinne und die schwer nachprüfbare Wahrheit traf sie wie eine Beschimpfung. Also kleidete sie sich als erstes schwarz und tat, als ob er gar nicht vorhanden wäre und hörte als zweites auf, sich um seine Hemden, Zweireiher, Schlafanzüge zu kümmern, seine Schuhe zu putzen, ihm das Frühstück hinzustellen und schließlich sogar seine Kinder wahrzunehmen. Sie strich ihn so radikal von der Liste der Lebenden, dass nicht nur Schwiegermutter und Schwägerin, sondern sogar ihre eigene Mutter zu der Auffassung kamen, sie gehöre in eine Nervenanstalt eingeliefert. Dort landete sie denn auch, ohne sich allzu heftig zu wehren. Die Kinder kamen zu ihrer Cousine Fernanda, in deren Herzen es zur gleichen Zeit so verworren zuging, dass sie zwecks Luftzufuhr ihre Haustür sperrangelweit offen ließ, sodass jeder, ohne anzuklopfen, bei ihr eintreten und sie um Gefälligkeiten und um ihr Mitgefühl bitten konnte. Fernanda war auch Carmens einziger Besuch in der Nervenklinik. Sonst kam nur Carmens Mutter, aber die wäre am besten gleich selber dort geblieben, denn sie jammerte nur immerzu um ihre armen Enkelkinder, knabberte mit ihren 65 Jahren an ihren Fingernägeln und raufte sich die Haare, dass ihre Tochter nicht die Einsicht und Kraft besaß, für die Kleinen zu sorgen, wo die Männer, einer wie der andere, doch nun einmal so waren. Tante Fernanda, die sich damals gerade in dem Dilemma befand, zwei Männer auf einmal zu lieben, ging auch darum ins Irrenhaus, weil sie überzeugt war, dass bei ihr nur an einem Schräubchen gedreht werden müsste und es gäbe Gründe zuhauf, auch sie einzuweisen. Um das Risiko möglichst gering zu halten, nahm sie immer viel Handarbeit mit zu den Besuchen. Das war gut, um sich und ihre arme Cousine abzulenken. Da Tante Carmen anfangs nicht ansprechbar war und zwei linke Hände hatte, taten sie zunächst nichts anderes, als je 100 Perlen auf eine Schnur zu fädeln, die Kette zu schließen und zum Verkauf in ihrem Spezialgeschäft zugunsten der mittellosen Insassinnen der Nervenklinik St. Cosmas beiseite zu legen. Das Krankenhaus St. Cosmas war ein Hort des Grauens. Kein normaler Mensch blieb dort länger als 10 Minuten, ohne selber verrückt zu werden. Beim Perlenzählen brach es schließlich aus Fernanda heraus und sie erzählte Carmen von ihrem eigenen schweren Kummer. Ob man nun einen zu viel oder einen zu wenig hat, gestraft ist man immer. Vernichtend aber ist der Normalfall, die genaue Zuteilung. Es ist verpönt, weniger als einen Mann zu haben, aber tröste dich, mehr als einen zu haben, ist es noch mehr. Als ob Liebe sich aufbrauchen würde. Nein, Carmen, Liebe braucht sich nicht auf. Und Fernanda setzte hinzu, du bist nicht verrückter als ich, also komm jetzt mit. Und noch am selben Abend holte sie Carmen aus der Klinik ab. Carmen zog also bei Tante Fernanda ein und ging auch wieder vor die Tür und war in der Nähe ihrer Kinder. Die waren in dem halben Jahr so gewachsen, dass Carmen schon bei ihrem Anblick fast wieder vollständig zu Verstand kam. Wie hatte sie nur so viele Monate in der Entwicklung dieser Wonneproppen versäumen können? Nun spielte sie Hoppe Hoppe Reiter, Kuh auf der Wiese, König, Wachhund, Gute Fee, Wilder Stier und auch Faules Ei mit ihnen. Darüber vergaß sie, dass es die Kinder des armen Toten waren, wie sie ihren Mann nannte, und in der Nacht danach schlief sie zum ersten Mal wieder so gut wie als junges Mädchen. Vormittags plauderten Fernanda und Carmen immer miteinander. Dabei fiel Carmen nach und nach wieder ein, wie man Reis mit Tomaten kocht und wie viel Zehen Knoblauch an die Spaghetti-Soße müssen. Eines Tages stickte sie stundenlang an einem Spruch, den sie von einer Klinikinsassin gehört hatte und dessen Sinn ihr jetzt erst aufging. Verdirb dir die Gegenwart nicht mit Klagen über die Vergangenheit und mit Sorgen um die Zukunft. Den fertig gestickten Spruch schenkte sie ihrer Cousine mit einem nun schon mehr mitfühlenden als dankbaren Kuss. Es muss aufreibend sein, zwei auf einmal zu lieben, dachte sie, wenn sie Fernanda wie eine Katze an den unmöglichsten Stellen und zu den unmöglichsten Tageszeiten schlafen sah. Als sie sie wieder einmal so betrachtete, atmete sie plötzlich tief durch und mit diesem Atemzug erwachte nicht nur ihr toter Mann, sondern sie ertappte sich dabei, dass sie murmelte, »Armer Manuel!« Am Morgen darauf musste sie schon vom Aufstehen an unentwegt »Dich treulosen lieb ich« singen. Und nachdem sie ihre Kinder so routiniert wie in alten Zeiten angezogen, gekämmt und zur Schule geschickt hatte, verbrachte sie 3 Stunden damit, sich einzucremen, ihr Haar zu bürsten, ihre Wimpern aufzubiegen und sich für 1 der 10 Kleider zu entscheiden, die Fernanda ihr vorgelegt hatte. »Du hast recht«, meinte Carmen. »Wir haben keinen begrenzten Vorrat an Liebe. Liebe braucht sich nicht auf.« Das hat auch Manuel gemeint, als er zu mir sagte, er liebe mich genau wie die andere. Schrecklicher Gedanke. Aber das heißt auch, was liegt schon daran? Wozu mache ich mir die Hölle heiß wegen der Klatschgeschichten, wo ich doch gut bedient war? Und zwar nach Gottes Willen nicht zu häufig und nicht zu selten. Wenn Manuel da noch was übrig hat, soll er es in Gottes Namen doch verschenken. Ich brauchte nicht mehr, als ich bekam, Fernanda. Aber weniger auch nicht. Kein einziges Mal möchte ich missen. Carmen hielt diese ganze Rede, während ihr Fernanda die Haare hochfrisierte und ihr zuletzt in jedes Ohr einen hauchdünnen Kreolenring steckte. Danach ging sie zu Manuel und sagte ihm Bescheid, dass zu Hause mittags und zu jeder Nachtzeit eine Suppe auf ihn warte.
Dieser Kultursonntag war Elisabeth Orth gewidmet. Karin Buttenhauser dankt fürs Zuhören und wünscht noch einen schönen Sonntagabend. Thank you.
ORF Radio Salzburg, die Nachrichten. Es ist 20 Uhr.
Verwirrung um Ende von Reparaturbonus. Partys in Legnano, zahlreiche Österreicher mit Alkoholvergiftung im Spital. Die Nachrichten mit Paul Kerker. Nach dem abrupten Ende des bundesweiten Reparaturbonus für Elektrogeräte und Fahrräder herrscht Unsicherheit. Der Wiener Reparaturbonus läuft weiter, allerdings hat er eine andere Funktion. Thomas Kickinger berichtet.
Die Meldung hat zuletzt für Verwirrung gesorgt. Die Mittel für den bundesweiten Reparaturbon sind erschöpft. Er hat Elektrogeräte und Fahrräder umfasst und ist unter anderem mit Geldern aus der EU gefördert worden. In Wien gibt es allerdings einen anderen Bon. Mit ihm soll die Nutzungsdauer von Gegenständen verlängert werden. Über 50.000 Bons sind seit Beginn des Förderprogramms bearbeitet worden. Stofftiere, Möbel, Schuhe, Kleidung und Musikinstrumente, um nur einige zu nennen. Damit ist laut Stadt Wien rechnerisch so viel CO2 eingespart worden, wie ebenfalls rechnerisch ein 240 Hektar großer Wald pro Jahr speichern kann. Das Budget für den Wiener Reparaturbon ist bis ins Jahr 2027 auf 1,2 Millionen Euro festgelegt worden. Wann es wieder den bundesweiten Reparaturbon geben wird, ist offen. Von der Bundesregierung hat es zuletzt geheißen, dass es noch heuer sein soll.
Heute hat es den bisher größten Verkehrskollaps in Salzburg gegeben. Die Autos haben 46 Kilometer lang gestaut. Von Golding in Salzburg auf der A10 der Tauernautobahn bis fast zum Chiemsee in Bayern. Ausgelöst wurde der Rekordstau durch das verlängerte Pfingstwochenende und die Tunnelbaustelle auf der Tauernautobahn. Am Nachmittag hat sich die Lage gebessert. Ganz dürften sich die Staus in der Nacht oder in der Früh auflösen. Nach der umstrittenen Mobilisierung sind die ersten 300 Soldaten der US-Nationalgarde im Raum Los Angeles angekommen. Das US-Militär teilt mit, weitere Teile einer Infanteriebrigade seien unterwegs. Präsident Donald Trump hat angeordnet, mindestens 2000 Nationalgardisten nach Kalifornien zu schicken. Sie sollen Proteste gegen die Abschiebung von illegal angereisten Migranten verhindern. Es ist das erste Mal seit 60 Jahren, dass ein US-Präsident die Nationalgarde mobilisiert.